So, hallo zusammen, einen schönen Montagabend Ihnen allen. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Vortragsabend in der Reihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten, und begrüße ganz besonders Professor Dr. Klaus Wiegerling, der heute unser Gast ist. Jetzt geht's besser, gell? Jetzt rauscht es nicht mehr so. Herr Wiegerling hat Philosophie, Komparatistik und Volkskunde studiert, hat in Philosophie promoviert und habilitiert und lehrt und arbeitet heute am Jetzt kommt's Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Karlsruher KIT. Herr Wiegerling spricht über Werte, die uns tatsächlich alle angehen, nämlich Würde, Autonomie und Subsidiarität. Und Sie haben am Ende des Vortrags wie immer Gelegenheit, Fragen zu stellen, und dann kann das auch gern in ein munteres Gespräch münden. Warum stehe ich hier und nicht Professor Friedrich, den Sie alle hier erwarten? Herr Friedrich stand im Stau, steht jetzt nicht mehr im Stau, ist aber trotzdem noch nicht da. Also die Diskussion moderiert er dann, bitte nicht verwundert sein, dann bin ich sozusagen wieder weg. Mein Name ist Bettina Schröm, ich bin Referentin der Studiengänge Kommunikationsdesign hier. Viel Vergnügen beim Vortrag und schönen Abend.
Ja, vielen Dank für die charmante Einführung. Ich bin nicht das erste Mal hier. Einige von Ihnen haben mich schon gehört. Sie hören das etwas an meiner Stimme. Ich bin im Augenblick etwas allergiegeplagt. Aber ich denke, mit Mikrofon ist das doch einigermaßen gut verstehbar. Aber sind Sie nicht nachtragend, wenn ich dann ab und zu mit der Stimme etwas runterfahren muss. Das hat einfach mit der Allergie zu tun. Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit, in der wieder in vermehrter Weise Werte beschworen werden. Dieses Phänomen taucht periodisch auf, und zwar immer dann, wenn Selbstverständlichkeiten abhanden gekommen sind, wenn das Verbindliche in einer Gesellschaft, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, nur noch rudimentär existiert und quasi weltanschauliche Risse durch die Gesellschaft gehen. Solche Risse zeigen sich vor allem in Zeiten von historischen Umbrüchen, die tradierte Lebensweisen in Frage stellen. Es ist nicht nur bei Revolutionen und Kriegen der Fall, sondern auch bei rasanten technischen Erneuerungen, die ihrerseits oft eng mit historischen Ereignissen gekoppelt sind. Denken Sie an die Bedeutung des Buchdrucks für die Reformation oder aktuell an die Digitalisierung und informatische Vernetzung, die nicht nur die Bedingungen unseres Kommunikations- und Informationsverhaltens verändern, sondern generell unsere Weltsicht und unser Selbst- und Gesellschaftsverständnis. Ich glaube allerdings, dass es trotz der konstatierten Risse noch immer grundlegende Gemeinsamkeiten gibt und dass man zumindest einen Kernbestand dieser Gemeinsamkeiten durchaus erkennen, benennen und auch begründen kann. Ich erinnere mich an ein Tischgespräch, das ich in den frühen 2000er Jahren mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Ernst Gottfried Marenholz geführt habe. Er sagte damals, dass wir zwar ständig von einer pluralistischen Gesellschaft sprechen, dass die richterliche Praxis aber zeige, dass es viel weniger Pluralität und weit mehr Gemeinsamkeit in der Beurteilung von Straftaten gebe, als gemeinhin angenommen. Es mag unterschiedliche Auffassungen bei der Strafzumessung oder bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit einer Person geben, sehr selten aber bei der Beurteilung der Straftat selbst. Überhaupt sei die moralische Beurteilung von Vergehen nur in den seltensten Fällen wirklich kontrovers, und diese Fälle seien dann meist auf exklusive Felder bezogen, die in der richterlichen Praxis selten vorkommen. Eben Felder von grundsätzlicher, weltanschaulicher Brisanz, wie die Frage nach dem Anfang und dem Ende des Lebens etwa. Prinzipiell würde sich aber doch eher ein hoher Konsens zeigen in Bezug auf das, was man tut oder nicht tut, was man zu ertragen hat und was nicht zu ertragen ist. Gewiss hat sich die Welt seit diesem Gespräch gewandelt. Kulturelle Gegensätze erscheinen heute vielleicht präsenter als noch vor Jahren. Dennoch glaube ich, dass es sich lohnt, den Gemeinplatz vom Wertepluralismus zu überdenken. Auch wenn individuelle Präferenzen unterschiedlich sein mögen, auch wenn alltägliche Inkonsequenzen in Bezug auf unsere bürgerlichen Pflichten und einen Verfall von Werten zu signalisieren scheinen, auch wenn christliche Prägungen schwinden und Ich-Zentriertheit unsere Gesellschaft zu dominieren scheint, so zeigt gerade die derzeitige Debatte über verbindliche Werte, die jeder zu akzeptieren habe, der mit uns leben wolle, dass es trotz aller Zweifel und Einwände in unserer Gesellschaft noch immer Verbindlichkeiten zu geben scheint, die nicht oder nur von marginalen Minderheiten in Frage gestellt werden. Obwohl sich unsere Gesellschaft unter dem Zustrom von Immigranten zweifellos ändern wird, stellt sich auch dann die Frage, ob es in Bezug auf die Anerkennung basaler Werte wirklich zu Verwerfungen kommen muss. Schließlich artikuliert sich in den gegenwärtigen Flüchtlingsströmen ja auch eine Wahl. Man flieht nicht nur, um Leib und Leben zu wahren, dazu hätten wohl auch kürzere Fluchtwege gereicht. Man flieht auch nicht nur aus materiellen Gründen in fernere Weltregionen, da wäre die auch kulturell nähere arabische Halbinsel ein lohnenderes Ziel gewesen. Sondern man flieht auch, weil man offensichtlich bei allen kulturellen Differenzen glaubt, dass bestimmte Länder, und dazu gehört unser Land, eine Wertbasis besitzen, die ein friedliches und gedeihliches Leben ohne Diskriminierung ermöglichen. Ich behaupte nicht, dass der letzte Grund immer der entscheidende ist. Auch nicht, dass dies für jeden gilt. Aber ich glaube, dass jeder Flüchtling, selbst da eine Rolle spielt, wo die materiellen Präferenzen eindeutig dominieren. Gehen wir nun diesen Verbindlichkeiten, die unsere Gesellschaft bisher wie ein Band durchzieht, weiter auf die Spur. Wo liegen diese Verbindlichkeiten? Wie konkret sind sie? Wie viele solcher Verbindlichkeiten gibt es? Und wie viele bedarf es überhaupt? Vielleicht bedarf es weit weniger, als wir gemeinhin annehmen. Das Entscheidende an den gesuchten Wertverbindlichkeiten ist, dass sie miteinander verknüpft sind. Denn es geht letztlich nie um einen einzelnen Wert. Ein Wert erhält sozusagen, Sie verzeihen mir dieses Wortspiel, seinen Wert innerhalb eines Wertgefüges, innerhalb einer bestimmten Hierarchie und eines Verweisungssystems von Werten. Dies ist auch der Grund, warum es so schwierig ist, Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Wertfügungen zu finden. Nur weil einzelne Werte zwischen zwei verschiedenen Wertsystemen übereinzustimmen scheinen, sind sie noch lange nicht gleich, da ihre Einbettung grundverschieden sein kann. Man stellt das etwa immer wieder in interreligiösen Dialogen fest, aber auch bei bestimmten Verlautbarungen der Vereinten Nationen und ihren Organisationen. Erst die Einbettung gibt dem einzelnen Wert seine eigentliche Bedeutung. Dies ist nicht zuletzt auch ein Grund, warum die Menschenrechte so unterschiedlich interpretiert werden. In Artikel 5 heißt es beispielsweise, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Es gibt aber Länder, in denen Schläge nicht als Folter oder in denen die Verstümmelung nicht als grausame und unmenschliche Strafe gilt. In Artikel 1 heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Auch diesen Artikel haben viele Nationen unterschrieben, in denen nach unserer Auffassung die Frau keineswegs die gleichen Rechte und die gleiche Würde wie der Mann hat. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft wird in vielen Nationen ganz unterschiedlich geregelt. Es gibt Länder, etwa in Ostasien, in denen sich oft sogar unabhängig vom jeweils herrschenden Gesellschaftssystem die persönliche Identität sehr viel stärker über die gesellschaftliche Rolle, die man wahrnimmt, bestimmt als hierzulande. Was dazu führt, dass die Rechte des Individuums anders definiert werden. Während Fahrassistenzsysteme in Europa so ausgelegt werden, dass automatisierte Geschwindigkeitsbegrenzungen jederzeit durch ein kurzes Tippen auf das Gaspedal aufgehoben werden können, ist das bei Systemen, die für Ostasien ausgelegt werden, in der Regel nicht der Fall. Sie sehen, dass man in Bezug auf einzelne Werte sehr schnell Zustimmung ernten kann, ohne dass es tatsächlich eine Übereinstimmung gibt. Nun entwickeln sich Werte innerhalb eines Wertgefüges, in dem es infolge von historischen Prozessen zu Bedeutungs- und Wertverschiebungen kommen kann. Während wir heute einem Schlitzohr durchaus eine gewisse Bewunderung zollen, war dies in früheren Zeiten nicht der Fall, als man Männern, die gegen die Zunftordnung verstießen, den Ohrring ausriss. Solche Verschiebungen finden insbesondere in Zeiten des Umbruchs statt, wenn tradierte Werte als ausgehöhlt, entwertet oder desavouiert erscheinen. Es gibt Zeiten, in denen der Standhaftigkeit und Zeiten, in denen der Anpassungsfähigkeit eine besondere Anerkennung zukommt. Was Werte auszeichnet, ist deren Anerkennung. Je höher ein Wert in der Hierarchie der Werte steht, desto höher ist seine Anerkennung. Dies gilt nicht nur in unserer Kultur in besonderer Weise für das Tötungsverbot. Dennoch gilt dies nicht in allen Kulturen und Kulturepochen. Das Tötungsverbot hängt nicht selten an einem Jungtim. Es gilt etwa für Angehörige des gleichen Stammes oder für den Personenkreis freier Menschen, nicht aber in Bezug auf Sklaven. Elias Canetti beschreibt in Masse und Macht Kulturen, in denen man dem massenhaften Töten sogar einen besonderen Wert zuspricht. Häuptling kann nur der werden, der massenhaft Menschen getötet hat, die nicht dem eigenen Stamm angehören. Der Fähigkeit zu töten wird in diesen Gemeinschaften ein hoher Wert zugemessen. Verweist sie doch auf eine besondere Macht, die zum Schutz des eigenen Stammes genutzt werden kann. Werte führen also kein singuläres Dasein und müssen eine hohe Kompatibilität aufweisen. Diese Kompatibilität betrifft aber nur das Grundsätzliche. Nahezu jeder Wert kennt Ausnahmeregelungen. Gewaltanwendung ist hierzulande grundsätzlich verboten, es sei denn, wir handeln in Notwehr oder eine staatlich legitimierte Instanz wie die Polizei ist zur Verbrechensabwehr und Verfolgung zur Anwendung von Gewalt genötigt. Unterlassene Hilfeleistung ist strafbar. Dennoch wird in der Katastrophenmedizin nicht geahndet, wenn Selektionen von Verletzten vorgenommen werden, weil vor Ort bestimmte medizinische Ressourcen nicht zur Verfügung stehen und entsprechend nicht allen geholfen werden kann. Wir können festhalten, dass eine Gesellschaft, die bestimmte Grundwerte teilt, damit auch eine gemeinsame Basis hat, von der sich weitere Werte ableiten lassen. Ich will zunächst offen lassen, ob dieses Teil wirklich ein bewusster Anerkennungsakt ist oder eher ein Hineingeborenwerden in ein Wertesystem, das zu den selbstverständlichen lebensweltlichen Dispositionen unseres Daseins gehört. Die ausdrückliche Anerkennung bzw. Nicht-Anerkennung von Werten findet ja in der Regel, wenn überhaupt, erst in späteren Lebensphasen statt. Haben wir uns darauf geeinigt, dass es unabdingbar für uns, unser gesellschaftliches und individuelles Selbstverständnis ist, dass der Einzelne in seiner physischen und psychischen Existenz unversehrt bleiben soll, so haben wir in gewisser Weise damit auch zugestanden, dass wir dann keinen noch so sterbenskranken Menschen, sei er Säugling oder Greis, opfern dürfen, wenn wir aus ihm einen Stoff gewinnen könnten, mit dem sämtliche Krebserkrankungen in unserem Land heilbar wären. Es mag utilitaristisch gesehen zwar eine auf den ersten Blick verantwortbare Handlungsoption sein, aber auch utilitaristische Positionen sind natürlich nicht ablösbar von Haltungen und Gesinnungen. So hat das Bundesverfassungsgericht am 15. Februar 2006 entschieden, dass der Abschuss eines entführten Zivilflugzeugs auch dann nicht zulässig ist, wenn der Verdacht besteht, dass damit aus der Luft ein terroristischer Anschlag erfolgen soll. Es dürfen also keine Abwägungen zu Ungunsten Unschuldiger vorgenommen werden, auch wenn ihr Tod gegen das Überleben einer größeren Zahl aufgewogen werden könnte. Streng genommen vertrat das Bundesverfassungsgericht hier einen gesinnungsethischen Ansatz, was belegt, dass durch unser Grundgesetz ein kantischer Wind weht. Halten wir fest, dass die Anerkennungsfunktion für Werte von fundamentaler Bedeutung ist. Wir wissen allerdings, dass Anerkennung auch schwinden bzw. entzogen werden kann. Die Geschichte der Menschheit ist ja keineswegs eine Entwicklung zu einer immer allgemeineren Anerkennung von Werten, die etwa im christlichen Kontext oder in der Aufklärung formuliert wurden. Denken Sie nur an das Tötungsverbot, das im Nationalsozialismus dadurch aufgeweicht wurde, dass man bestimmten Menschen das Menschsein einfach absprach. Schon Georg Simmel führte in seinem Hauptwerk Philosophie des Geldes aus dem Jahr 1900 ausführlich aus, dass Werte kein singuläres Dasein führen, sondern immer innerhalb von Wertreihen gegeben sind. Jeder Wertdiskurs verweist auf die Verknüpfung von Werten und Werthaltung. Werte verweisen auf über- oder untergeordnete, aber auch auf gleichgeordnete Werte. Schon der Dekalog, also die 10 Gebote, ist ein durchaus hierarchisiertes und sozusagen verkettetes Gefüge von Werten, aus dem sich einzelne Gebote nicht ohne weiteres herauslösen lassen. Wertverschiebungen und Werterneuerungen finden also immer in einem Netz statt. Historische Prozesse sind häufig mit einem Wertewandel oder der Verschiebung von Werten verbunden. Werteverschiebungen sind oft mit geringen semantischen Verschiebungen verknüpft. Denken Sie an den allmählichen Wandel von Ehrbegriffen in unserer Geschichte. Es gibt also offensichtlich weichere oder wandelbarere Werte, aber auch, wie wir sehen werden, solche, die schwer wandelbar sind. Solche Werte sind formaler Natur. Aber anders als konkrete Werte haben sie eine deutlich längere Haltbarkeit. Was nun aber sind Werte? Sind Werte einfach subjektive Präferenzen, wie es sich in der verbreiteten Rede von meinen Werten artikuliert, oder ist das mehr? Aber gewiss muss das mehr sein als eine subjektive Präferenz. Dass ich irgendetwas präferiere, lieber Käse statt Wurst esse, lieber Science-Fiction-Filme statt Krimis schaue, erhebt meine Präferenz noch nicht zu einem Wert im ethischen Sinne. Wenn wir von einem Wert reden, so impliziert dies unabdingbar einen Geltungsanspruch, der zumindest von vielen, wenn schon nicht allgemein geteilt, wird. Dabei muss diese Teilung keineswegs immer in einem expliziten Anerkennungsakt vorliegen. Es gibt viele Werte, die wir in unserem Alltag sozusagen leben, ohne sie je explizit anerkannt zu haben. Etwa, dass wir auf Gewaltanwendung verzichten, dass wir uns solidarisch verhalten in Bezug zu primären Bezugsgruppen wie Familie, Freunde, Kollegen und so weiter. Dies alles erfordert nicht notwendig eine explizite Anerkennung. Zum größten Teil sind solche Werthaltungen einfach vorgelebt und eingeübt worden. Und nicht selten decken sich die eigenen Lebensinteressen mit solchen Werthaltungen. Eine explizite Anerkennung findet meistens dann statt, wenn solche gewohnten Lebensformen eine Störung erfahren. Wir tun oft das Ziemliche nicht aus Zwang, sondern aus einer Gewohnheit, die uns schlichtweg auch entlastet. Viele geteilte Werte entsprechen einem Entlastungsbedürfnis. Extrem unsolidarisches Verhalten würde in einer Gemeinschaft zu Verwerfungen führen, an denen wir kein Interesse haben, selbst dann, wenn wir Grenzen der Solidarität formulieren. Auch dass wir Alte, Schwache, Behinderte und Kinder unterstützen, ist noch immer ein mehrheitlich geteilter Wert, auch wenn die Verstöße gegen diesen Wert zunehmen mögen. Auch die aristotelische Akrasia, die Willensschwäche, oder das Handeln wider besseres Wissen, also die verbreitete Unfähigkeit, das Gebotene in jeder Situation zu tun, widerspricht keineswegs der Geltung dieser Gebote. Auch unsolidarische, Egoisten, Eitle oder gar Kriminelle stellen keineswegs alle Werte eines Wertgefüges in Frage. Wenn wir von einem Wert in einem moralischen oder gar begründend ethischen Sinn sprechen, muss diese Rede das Moment der nur subjektiven Zuschreibung transzendieren. Nur das kann in einem ethischen Sinne Geltung beanspruchen, dass meine subjektive Präferenz transzendiert und eine allgemeine Geltung beansprucht. Also beansprucht, dass ein Wert möglichst von allen anerkannt wird oder doch zumindest allen zur Anerkennung zugemutet werden kann. Werte entziehen sich aber gelegentlich der Begründbarkeit. In religiösem Rahmen beruhen sie meist auf Glaubenserfahrungen, die sich einer weiteren Begründung entziehen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an die Entgegnung eines Rabbis auf die zustimmend freundliche Einlassung eines aufgeklärten Nichtjuden zum Verbot, Schweinefleisch zu essen. Das sei ja ganz vernünftig in warmen Hemisphären, meinte er, weil dieses Fleisch, also das Schweinefleisch, dort bekanntlich häufiger vom gefährlichen Trichinenbefall bedroht ist. Worauf der Rabbi antwortete, wenn Gott verboten hätte, Hühnerfleisch zu essen, würden wir frommen Juden kein Hühnerfleisch essen. Im Folgenden soll der Fokus nun auf drei formale Grundprinzipien gelegt werden, die als zentrale Werte unseres Selbst- und Gesellschaftsverständnisses angesehen werden müssen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie in unserem Grundgesetz an präferierter Stelle auftauchen. Es ist gewiss ein positivistischer Zugang zu unserem Problem. Ich glaube aber, dass sich die Präferenz dieser drei formalen Grundprinzipien sehr gut begründen lässt und dass diese sich darüber hinaus in ein wechselseitiges Begründungsverhältnis bringen lassen. Stellen wir die Frage, was allgemeine Anerkennung eines Wertes heißt. Allgemeine Anerkennung eines Wertes heißt nicht notwendigerweise, dass jeder Wert für sich genommen immer und unter jedem Umstand eine Realisierung erfahren muss. Wir kennen schließlich Wertkollisionen. Wir dürfen keinen Menschen mit Gewalt an Leib und Leben bedrohen, es sei denn, wir handeln in Notwehr, um uns oder andere vor einem Angriff zu schützen. Wir dürfen nicht mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt rasen, es sei denn, wir transportieren einen Schwerverletzten zur nächsten Klinik. Wir sehen, dass diesen alltäglichen Wertkonflikten ein Begründungspotenzial steckt, das keinen Philosophen zur Auslegung benötigt. Die Anerkennung von Werten heißt also nicht, dass ein Wert jederzeit und überall realisiert werden kann. Auch allgemein anerkannte oder geteilte Werte dienen letztlich nur der Orientierung. Sie binden uns sozusagen in eine normative Welt ein, ersparen uns aber keine Konflikte. Dies beeinträchtigt allerdings keineswegs die Bedeutung von Werten. Eine Tendenz, wir sagten es bereits, können wir allerdings festhalten. Allgemeine Anerkennung können offenbar insbesondere Werte beanspruchen, die formaler Natur sind. Je konkreter Werte werden, desto problematischer erscheint die Möglichkeit der allgemeinen Zustimmung. Wo es konkret wird, tauchen bekanntlich Probleme auf. Sie kennen die berühmten Beispiele von Bürgerinitiativen, die nach dem Prinzip des St. Florian funktionieren, also entsprechend der verballhornten Fürbitte, oh heiliger St. Florian, verschon unser Haus, sind anderer Art. Wir sind uns einig, dass eine Autobahntrasse in der Nähe von Wohnorten eine Zumutung darstellen kann. Also wünschen die Bewohner des Dorfes A, dass die Trasse nicht an ihrem Dorf, sondern an einem anderen vorbeiführt. Dummerweise finden das die Bewohner der anderen Dörfer in der Nähe, die in der Nähe alternativer Trassenführungen liegen, auch. Wir sehen, die Wertrealisierung ist etwas anderes als die Wertanerkennung. Die Anerkennung von Werten erspart uns keine Konflikte. Sie federt diese allerdings ab und verpflichtet die Konfliktakteure auf das, was gemeinsam anerkannt ist. Es zeigt sich nun, dass unser basales Wertverständnis, das historisch gewachsen ist und auf das sich jeder, der die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen will, auch explizit einlassen muss, auf wenige Prinzipien heruntergebrochen werden kann. Auch wenn diese Prinzipien formal sind, so erweisen sie sich doch als weit weniger abstrakt als vielleicht angenommen. Es wird sich weiterhin zeigen, dass diese Prinzipien, gerade weil sie inhaltlich kaum bestimmt sind, auch ein Höchstmaß an Zustimmung erlangen können. In Zeiten, in denen scheinbar ein extremer Wertepluralismus herrscht. Weiterhin werden wir sehen, dass sich an diesen basalen Werten wunderbar die Verkettung und wechselseitige Bestimmung von Werten darstellen lässt. Jeder dieser Werte verweist auf den jeweils anderen und eröffnet ein ganzes Feld von zuordnenbaren Werten. Die drei zentralen Werte, auf die uns das Grundgesetz einschwört, sind die Würde, die Autonomie und die Subsidiarität. Sie sind aufs Engste miteinander verknüpft und haben ihren Ursprung in den Hauptquellen unserer mit vielen europäischen Völkern geteilten gemeinsamen abendländischen Tradition, nämlich der antik-griechischen Logos-Tradition, der christlichen Tradition sowie der jüngeren Tradition der Aufklärung. Wir stehen zunächst in einer in der griechischen Antike begründeten Tradition, die dem Glauben an die menschliche Vernunft eine Präferenz einräumt. Dies heißt nicht nur, dass wir glauben, unsere Geschäfte rational lösen zu können, sondern auch, dass wir glauben, jederzeit imstande zu sein, vernünftige, also auf Ausgleich bedachte Regelungen bei der Einrichtung, der Ausgestaltung und der Zivilisierung der Gesellschaft zu erlangen. Letzteres ist auch ein Erbe der kantischen Vernunftidee, die mehr als Rationalität, als Kalkül ist. Kalkül wendet freilich auch ein Mafioso an, ohne dass wir ihm zugestehen, ein vernünftiger Mensch zu sein. Weiterhin spielen natürlich auch christliche Werte wie die Nächstenliebe in unserem Selbstverständnis eine Rolle. Säkular heruntergebrochen geht es dann um einen wohlwollenden Umgang mit anderen. Und zwar nicht nur, um die Gesellschaft zu zivilisieren, sondern um den anderen zu fördern, ihm jederzeit und überall ein würdevolles und gutes Leben zukommen zu lassen. Und zwar nicht nur um seinetwillen, sondern auch um unser Selbstwillen. Denn dies ist nach christlichem Verständnis Gottes Wille und dient unserem und des anderen Seelenheil. Dieses bedingungslose Wohlwollen ist Ausdruck einer bestimmten religiösen Disposition. Zuletzt stehen wir in der Tradition der Aufklärung, die sich zwar ihrerseits aus antiken und christlichen Quellen speist, diese Quellen aber insofern überbietet, als sie uns nicht nur zur Nüchternheit, sondern vor allem auch auf ein politisches Programm verpflichtet, in dem die Gleichheit, die Selbstständigkeit des Einzelnen und die Begründungspflicht aller öffentlichen Äußerungen festgeschrieben ist. Aufklärung, sagt Kant, ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sie ist eine öffentliche Aufgabe und Verpflichtung, aber auch eine Selbstverpflichtung gegenüber der eigenen Verstandes- und Vernunftbegabung. Ob die drei genannten Basisbegriffe wirklich das gesamte Wertgefüge ausmachen, auf die sich die überwiegende Mehrheit der hier Lebenden einigen können, will ich offen lassen. Ich denke aber, dass sich zeigen lässt, dass nur die Werte wirklich allgemeine Geltung beanspruchen können, die auf diese Basiswerte beziehbar sind. Selbst der Gleichheits- und Gerechtigkeitsgrundsatz impliziert eine besondere Beziehung zu diesen Basiswerten. Formale Prinzipien haben den großen Vorteil, dass sie eine gewisse, wenn auch nicht grundsätzliche, Kulturneutralität aufweisen. Es gibt zwar keine völlige Kulturneutralität, wie der eben genannte Diskurs zu den Wurzeln unserer Basisprinzipien belegt. Der Formalismus, zwar gewiss eine europäische Erfindung, hat aber den Vorteil, dass er unterschiedliche Ausgestaltungen bzw. Realisierungen von Werten zulässt. Modern ausgedrückt, also eine gewisse Varietät hat. Diese Varietät ist auch dafür verantwortlich, dass vermeintliche Gegensätze wie der von Gleichheit und Freiheit abgeschleift werden. Freiheit bedeutet dementsprechend nicht Beliebigkeit und Gleichheit nicht Uniformität. Formalismen lassen also bei allen Problemen, die wir mit ihnen haben können, Pluralität, Vielgestaltigkeit und Vielstimmigkeit zu. Das heißt nicht zuletzt, dass auch die vielbeschworene pluralistische Gesellschaft letztlich ihre Wurzeln in den genannten formalen Basiswerten hat. Würde, Autonomie und Subsidiarität sind also die Voraussetzung für andere Werte. Zum Beispiel gründet der Gleichheitsgrundsatz insofern auch in diesen Basiswerten, als es zur Idee der Würde gehört, dass jeder Mensch einzigartig ist, und es etwas gibt, das sich der Verfügbarkeit und damit auch der Bewertbarkeit entzieht. Der Mensch ist niemals nur als Typus aufzufassen, sondern als ein Wesen, das einzigartig ist. Also beim Individuationsprinzip unterliegt und in Raum und Zeit eine bestimmte Stelle einnimmt, sowie in seiner körperlichen und geistigen Beschaffenheit einmalig ist. Erfahrungen sedimentieren sich in einmaliger Weise sowohl in körperlicher als auch in geistiger Hinsicht. Jede Vorstellung, jede Handlung weisen perspektivische Besonderheiten auf. Es gilt sogar für unser Triebleben. Der Mensch ist ein Wesen, das nie einem Kalkül unterzogen werden, nie wie ein Ding, eine Sache, Gegenstand eines Verrechnungsprozesses oder eines Deals sein darf. In dieser in der Würde-Idee gefassten Einzigartigkeit artikuliert sich aber zugleich die Gleichheit aller menschlichen Wesen. Der Mensch ist nämlich gleich in seiner jeweiligen Besonderung. Er ist niemals nur ein Typus und hat das verfassungsmäßig garantierte Recht, in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen zu werden. Das Gleichheitsprinzip bedeutet also, dass wir in unserer jeweiligen Besonderungen gleich sind, als Männer und Frauen, Gläubige und Ungläubige, Schwarze und Weiße. Würde, Autonomie und Subsidiarität wurden im Grundgesetz als Schlüsselwerte in scharfer Gegenposition zu den Ereignissen des Dritten Reiches exponiert. Sie stellen das Gegenteil dessen dar, was das nationalsozialistische Rechtsgefüge ausmachte. Etwa die Unterordnung des Einzelnen unter den Volkskörper oder die Qualifizierung des Menschen nach Rassen oder die Präferenz des Führerprinzips gegenüber der Idee der Autonomie. Schauen wir uns die drei Prinzipien genauer an. Ich will zunächst mit der Idee der Autonomie beginnen, die in elementarer Weise von Kant bestimmt wurde. Autonomie als Grundbegriff eines aufgeklärten Selbst- und Gesellschaftsverständnisses bedeutet, dass der Einzelne prinzipiell imstande ist, Kraft seines Vernunftvermögens, seine Alltagsgeschäfte ohne Bevormundung durch andere selbstständig zu erledigen und alle Entscheidungen, die ihn, seine Lebensweise und sein Verhältnis zur Gesellschaft betreffen, selbst zu treffen. Ein autonomes Wesen ist frei in dem Sinne, dass es selbstgesetzgebend ist, also sich die Gesetze, denen es sich unterordnen will, selbst zu setzen vermag. Es geht also nicht um Willkürfreiheit, sondern um die Freiheit zur Setzung von Gesetzen, nach denen ich mein Handeln ausrichten will. Und das heißt zugleich um die Freiheit, sich am Vernunftvermögen zu orientieren. Autonomie ist mit der Anerkennung der Vernunft als Führerin meines Verhaltens verknüpft. Das Vernunftvermögen des Menschen schließt ein, dass eigene Entscheidungen nicht auf Kosten anderer gehen, also deren Autonomie durch die eigene nicht gefährdet ist. Die gesellschaftliche Komponente impliziert durchaus auch das Absehen von eigenen Wünschen um des Ganzen willen. Ein vernünftiger Mensch ist imstande, von seinen spezifischen Interessen abzusehen. Zur Autonomie des Individuums gehört die Fähigkeit, um des Ganzen willen gegen seine Neigung zu handeln. Wenn wir den kategorischen Imperativ "Handle so, dass die Maxime deines Willens zum allgemeinen Gesetz werden kann" als Richtschnur unseres Handelns nehmen, dann lassen wir uns von ihm auch nötigen. Nur dann sind wir wirklich autonom im kantischen Sinne, wenn wir kein ausführendes Organ unserer Neigungen sind. Freiheit im Sinne der Autonomie heißt, auch wider seine Neigungen handeln zu können, beziehungsweise positiv gewendet, die Freiheit zu haben, seine Neigungen beherrschen zu können. Neigungen implizieren nach Kant für die Beurteilung unseres Handelns weder mildernde Umstände, noch geben sie Grund für eine Vorverurteilung. Es mag sein, dass eine Person perverse Neigungen hat, aber als Vernunftwesen, so Kant, vermag sie Kraft seines Vernunftvermögens, diese Neigung zu bändigen. Menschen sind also nach ihren Taten, nicht nach ihren Neigungen zu beurteilen. Natürlich ist die Autonomie des Individuums ein Ideal, das in einer komplexen und kompetenzteiligen Gesellschaft, die unser Handeln immer auch Zwängen aussetzt, wo nie erreicht werden kann. Dies entwertet aber nicht das Ideal. Auch wenn wir uns von unseren Neigungen und Trieben gelegentlich hinreißen lassen, so bleiben die allgemeinen Vernunftgebote doch bestehen. Ist die Autonomie des Einzelnen aufgrund von vorübergehender oder dauerhafter Erkrankung oder aufgrund der Tatsache, dass es sich noch um ein Kind handelt, eingeschränkt, ist die Gesellschaft verpflichtet, das Individuum entweder durch Erziehung zur Autonomie zu führen oder aber es so zu unterstützen, dass es so weit wie möglich imstande ist, seine Geschäfte selbstständig zu erledigen. Kann die Autonomie aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkungen nicht mehr dauerhaft erlangt werden, soll zumindest die Würde des Menschen gewahrt bleiben. Das heißt in diesem Falle, man muss ihn in jedem Zustand in seiner Einzigartigkeit sehen und ihn in einer Art und Weise behandeln, als wenn er noch immer zu autonomen Entscheidungen imstande wäre. Sie sehen, dass wir bei der Explikation der Autonomie-Idee quasi ohne Umweg zur Idee der Würde gelangen. Die Autonomie-Idee betrifft insofern die Handlungsfähigkeit des Individuums, als dieses nur dann bewusst handelt, wenn es sich auch seiner Neigungen und Triebe bewusst ist. Da Handeln nicht nur eine Absicht ist, sondern ein Tun, impliziert dies, dass an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit in das Weltgeschehen eingegriffen wird. Das autonom handelnde Wesen, das nach Kant ja Bürger zweier Welten ist, also sowohl der nominalen, geistigen Welt, der Ideen, als auch der kausal determinierten Welt angehört, ist damit die Vermittlung zwischen dem allgemeinen Anspruch der Vernunft und den konkreten Anforderungen der Situation, in der wir leben. Die Würde-Idee ist mit der der Autonomie aufs Engste verknüpft und impliziert die Selbstbestimmtheit des Einzelnen. Das selbstbestimmte Subjekt ist Selbstzweck und niemals Objekt des Handelns. Es muss auch in Zeiten seiner physischen und geistigen Ohnmacht so behandelt werden, dass niemals der Wert seines Lebens in Frage steht, sondern dessen Einzigartigkeit und moralischer Status gewahrt bleiben. Würde zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich der Verhandelbarkeit entzieht. Über Werte können wir verhandeln, über die Würde nicht. Streng genommen schließt der Würdebegriff damit auch aus, dass einem Verbrecher etwa Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Selbst der schlimmste Verbrecher hätte, wenn Würde unverhandelbar ist, noch das Recht, nicht entwürdigt zu werden. Kant sah das übrigens etwas anders, aber ich denke, dass er da mit sich selber in einen Widerstreit geraten ist. Dennoch glaube ich, dass es eine Konsequenz des Grundwertes der Würde ist, dass sie für nichts und niemanden zur Disposition stehen kann. Genau das ist in meinen Augen auch der Kern des ersten Paragraphen des Grundgesetzes. Aus den klassisch-kantischen Leitwerten, Autonomie in der Würde des Menschen, lässt sich in gewisser Weise der jüngere Leitwert der Subsidiarität, der wesentlich in der katholischen Soziallehre entwickelt wurde, deduzieren. Ein autonomes Wesen darf nicht bevormundet werden, auch wenn diese Bevormundung den Interessen einer Gesellschaft entgegenkommt. Ihm darf allerdings auch nichts abgenommen werden, was es selbst entscheiden und leisten kann. Das Subsidiaritätskonzept ist zwar an die Ideen der Autonomie und Würde des Individuums geknüpft, sein Anspruch gilt aber für die gesamte Organisation der Gesellschaft. Politisch gesehen entspricht die Subsidiarität in vielen Momenten dem Föderalismus. Alles, was auf der jeweils niedersten Stufe der Gesellschaftsorganisation geregelt werden kann, soll auch dort geregelt werden. In gewisser Weise ist im Grundwert der Subsidiarität die Idee demokratischer Entscheidungs- und Handlungsprozesse impliziert. Subsidiarität ist ein Prinzip, das jeder Form von Entmündigung einen Riegel vorschieben soll. Auf keiner individuellen oder gesellschaftlichen Stufe darf es zu Entmündigungen und damit aber eigentlich auch nicht zu Verantwortungsentlastungen kommen. Das Subsidiaritätsprinzip verhindert zwar Entmündigung, bürdet uns gleichzeitig aber auch Verantwortung auf. Subsidiarität entlastet uns, wenn wir im Alter eine Unterstützung erfahren, wenn jemand an unserer Stadt Dinge für uns erledigt, die wir aufgrund körperlicher Einschränkung nicht mehr oder nur unter größter körperlicher Belastung bewerkstelligen können. Sie mutet uns aber zu, das selbst zu tun, was wir zu tun vermögen, ohne in unserer Gesundheit oder existenziellen Situation gefährdet zu sein. Politisch gewendet heißt das, dass ein demokratisches Staatswesen so eingerichtet werden muss, dass Verantwortung auf alle verteilt ist und überall Entscheidungen für das Gemeinwohl getroffen werden können. Es soll nicht zu Überforderungen führen, was in einer komplexen und arbeitsteiligen Gesellschaft gewiss schnell erreicht ist. Basisdemokratische Strukturen können zu Ermüdungen führen. Niemand will und kann über alles dauernd entscheiden. Subsidiarität ist also zugleich eine Entlastungs-, aber auch eine Beteiligungsidee. Nun steht außer Frage, dass die Leitwerte Autonomie, Würde und Subsidiarität formaler Natur sind. Es handelt sich weder um Güterwerte wie Wasser, noch um Tugendwerte wie Tapferkeit. Formal ist wörtlich im Sinne einer Formgebung zu begreifen. Es sind Werte, die unserem Handeln eine Form, und zwar im Sinne einer begrenzenden Form geben. Das heißt, sie legen unser Handeln nicht fest, sondern geben ihm einen Rahmen. Die inhaltliche Ausgestaltung bzw. Realisierung dieser Werte lässt ein großes Spektrum bzw. eine große Varietät zu. Bei formalen Werten, die inhaltlich nicht oder wenig ausdifferenziert sind, werden Rahmungen gegeben bzw. Grenzen gesetzt. Die vorgestellten Werte haben entsprechend eine negative, also begrenzende Funktion. Sie sind nicht ohne weiteres positiv bestimmbar. Es handelt sich in gewisser Weise um Reflexionswerte, die unser Handeln immer begleiten sollen. Wenn Handeln im Gegensatz zum Verhalten ein bewusstes und wirklich gewähltes Tun ist, so gehört dazu auch die Bereitschaft, die jeweilige Handlungssituation zu bedenken. Es geht also nicht primär darum, wie in einer Gebrauchsanweisung präzise dies oder das zu tun, sondern dies oder das auf jeden Fall nicht zu tun. Es wird uns also die Freiheit des Handelns belassen. Wir werden nicht auf ein bestimmtes Handeln festgelegt, sondern vielmehr genötigt, unser Handeln auf Folgen hin zu reflektieren. Und zwar konkret auf Folgen für die Würde und Autonomie des Einzelnen. Es geht damit auch um unser Selbstverständnis, dass er keineswegs nur eine persönliche Erfindung ist, sondern auf dem Boden einer bestimmten Tradierung erwächst. Es geht also darum, die Würde des anderen in all unserem Tun so zu beachten, dass er niemals seine Selbstzweckhaftigkeit verliert. Das Instrumentalisierungsverbot des Menschen ist aber nicht so zu verstehen, dass ich ihn generell nie auch als Instrument verstehen darf. Das wäre ja absurd. Natürlich stellt ein Unternehmer einen Programmierer ein, weil er eine bestimmte Funktion ausüben soll. Natürlich ist der Kapitän eines Schiffes ein Instrument des Reeders. Natürlich sind wir alle, die einen Beruf ausüben, ein Instrument, um etwa irgendetwas am Laufen zu halten. Der Lehrer ein Instrument des Bildungssystems, der Arzt ein Instrument des Gesundheitswesens und so weiter. Es heißt aber nicht, dass man einen Menschen auf diese Rolle reduzieren darf. Das Instrumentalisierungsverbot ist also in erster Linie als ein Reduktionsverbot zu verstehen. Das heißt, dass genau das, was heute etwa mit Hilfe von Big Data Technologien angestrebt wird, nämlich den Menschen vollkommen einem Kalkül zu unterwerfen, dass genau das ethisch verwerflich ist. Auch die Autonomie-Idee nötigt uns zu einer Reflexion auf die Handlungssituation. Alle unsere Handlungen sollen den anderen als potenziell autonomes Wesen berücksichtigen, auch dann, wenn wir ihn als triebgesteuert, selbstsüchtig, vorübergehend entscheidungsunfähig oder wie auch immer einschätzen. Wir haben in allem, was wir tun, zu berücksichtigen, dass der andere in seiner Entscheidungsfähigkeit keine Einschränkung erfahren sollte. Es kann freilich nicht bedeuten, dass wir unmündige Kinder wie Erwachsene behandeln, dass wir Entscheidungen psychisch kranker, geistig Behinderter ohne weiteres akzeptieren sollen. Das heißt nur, dass wir in all unseren Handlungen berücksichtigen, dass der andere berechtigte, langfristige Eigeninteressen hat, die mit den Interessen der Allgemeinheit kompatibel sind. Dies schließt im Sinne der Fürsorge paternalistisches Handeln nicht völlig aus. Es gibt immer Situationen, in denen an anderer Stadt entschieden werden muss. Der Notarzt muss im Interesse des Ohnmächtigen handeln, die Mutter im Sinne des unmündigen Kindes, die Tochter im Sinne des dementen Vaters und so weiter. Auch institutionell gibt es immer höhere Entscheidungsinstanzen, die im Sinne von Allgemeininteressen unter Umständen gegen einzelne Interessen zu handeln haben, etwa bei Katastrophen. Autonomie als begrenzender Wert bedeutet nur, dass wir in unserem Tun darauf achten müssen, dass der andere, das autonomes Handlungssubjekt, wo auch immer es möglich ist, gestärkt wird. Wo dies nicht mehr der Fall sein kann, etwa bei Sterbenskranken oder bei Menschen mit fortgeschrittener Demenz, tritt an die Stelle der Autonomie der Basiswert der Würde. Auch der Sterbenskranke und Demente, der keine autonomen Entscheidungen mehr zu treffen vermag, geschweige denn zu handeln vermag, hat das Recht in seiner Einzigartigkeit bzw. Selbstzweckhaftigkeit wahrgenommen und nie als Sache behandelt zu werden. Autonomie nötigt uns, den anderen unabhängig von seinem jeweiligen Zustand in einem Als-Ob-Zustand zu begreifen, so als wenn er ein Wesen sei, das jederzeit imstande wäre, autonom seine Interessen zu wahren und seine Entscheidungen vernünftig, also kompatibel mit den Interessen der Allgemeinheit zu treffen. Subsidiarität kann nun in einer Fülle zwischenmenschlicher und politischer Handlungsweisen realisiert werden. Immer geht es darum, den anderen zu unterstützen, entweder bei der Erledigung seiner Alltagsgeschäfte oder ihm im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Möglichkeiten zu eröffnen, wo immer das möglich ist. Dies darf nicht zu Überlastungen führen, was bekanntlich nicht selten in Handlungsblockaden bzw. Abwehr- bzw. Rückzugshaltung mündet. Natürlich müssen uns in einer komplexen Gesellschaft auch Entscheidungen abgenommen werden. Es darf aber nicht so weit führen, dass eine Technokratie den Laien entmündigt. Auch der Wert der Subsidiarität nötigt uns zur Reflexion der Handlungssituation. Subsidiarität ist eine Versicherung gegen die Entmündigung des Einzelnen. Sie sehen, meine Damen und Herren, wie eng unsere drei Leitwerte miteinander verflochten sind. Wir können hier nicht nur von einer Verknüpfung, sondern sogar von einer wechselseitigen Begründung reden. Es gibt keine Subsidiarität, die nicht zugleich die Mündigkeit des Einzelnen voraussetzt. Es gibt keine Würde des Einzelnen, die nicht auch dessen Freiheit voraussetzt. Und es gibt keine Autonomie des Einzelnen, die nicht zugleich die Würde dieses einzigartigen, selbstzweckhaften, autonomen Wesens voraussetzt. Jede Erläuterung eines der genannten Basiswerte verweist auf die beiden anderen. Und wir können konstatieren, dass auch andere Werte nicht nur auf diese formalen Leitwerte verweisen, sondern ohne ihre Inanspruchnahme nicht zu verstehen sind. Wie sollen wir Solidarität ohne Bezugnahme auf Subsidiarität angemessen verstehen? Wie sollen wir Gleichheit verstehen ohne die Bezugnahme auf die im Würdebegriff festgeschriebene Einzigartigkeit des Individuums? Selbst Güterwerte, die allgemein anerkannt werden, sind nicht ohne Verweisung auf die handlungsbegrenzenden Leitwerte zu fassen, wenn sie sich zugleich in einer Vernunftrelation äußern sollen. Wir benötigen natürlich Güter wie gesunde Nahrungsmittel, eine schützende Behausung, eine intakte Umwelt und ein funktionierendes und bezahlbares Gesundheitswesen, nicht nur um unsere Existenz zu erhalten, sondern einfach, um ein Leben in Würde führen zu können. Aber Güterwerte können letztlich nur gerechtfertigt werden vor dem Hintergrund der genannten Leitwerte. Denn sie können nur dann den Anspruch auf allgemeine Anerkennung erheben, wenn sie jenseits persönlicher Präferenzen angesiedelt sind. Auch Güterwerte müssen zur Würde, Autonomie und Subsidiarität einen Beitrag leisten können, wenn sie wirklich vernunftbasiert sind. Der Besitz eines Luxusartikels trägt, selbst wenn er von vielen begehrt wird, gewiss nichts zur Würde im vorgestellten Sinne bei. Dagegen kann die allgemeine Verfügbarkeit bestimmter Medikamente durchaus etwas zur Würde des Einzelnen beitragen, wenn er sich nicht vor Schmerzen krümmen muss und dadurch in den Zustand der Handlungsunfähigkeit gebracht wird. Kommunikationsmittel können durchaus einen Beitrag zur Autonomie des Individuums beitragen, wenn dadurch die Möglichkeit gewährleistet wird, seine Geschäfte selbstständig erledigen zu können. Auch wenn die Mobilität eingeschränkt ist oder wenn es dadurch möglich wird, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Dies schließt aber nicht eine besondere Ausstattung der Kommunikationsmittel ein. Nur weil ein Gut von vielen begehrt wird, ist es noch lange kein Vernunftwert. Güterwerte in einem ökonomischen Sinne haben noch lange nichts mit Güterwerten in einem ethischen Sinne zu tun. Viele streben in den USA etwa nach Waffen, wodurch Waffen noch keinen ethischen Wert erlangen. Viele streben nach Betäubungsmitteln, wodurch diese noch lange keinen ethischen Wert bekommen. Ethische Werte sind nicht isolierbare, eingebettete Werte, nach denen zu streben, nicht in einen Widerspruch zu allgemeinen Interessen führen soll. Zufällige ökonomische Präferenzen dagegen können immer zu Widersprüchen mit allgemeinen Interessen führen. Wie auch immer wir es wenden, Güterwerte können nur dann den Anspruch erheben, mehr als Teil einer ökonomischen Theorie zu sein, wenn sie sich mit den formalen Basiswerten in Verbindung bringen lassen, wenn sie also einen Beitrag zur Würde und Autonomie des Einzelnen bzw. zur Subsidiarität leisten. Damit, meine Damen und Herren, will ich meinen Vortrag beenden und nochmals auf den positivistischen, also an die Tradierung anschließenden Ursprung meiner Überlegungen verweisen. Auch wenn man zu Recht darauf hinweist, dass Werte nicht kulturneutral sind und gerade die Formalisierung von Werten ein typisch europäisches Begehren ist, so lässt sich darauf begegnen, dass kein Diskurs ohne historische Disposition geführt werden kann und dass ohne Formalisierung jeder interkulturelle Dialog einfach nur eine Form des Kolonialismus bzw. der Unterwerfung wäre. Wir müssen den tieferen Sinn des Formalismus verstehen, wenn wir zu einem Dialog über Werte in einer kulturell so unterschiedlich disponierten Welt gelangen wollen. Auch formale Werte können als problematisch empfunden werden, aber sie weichen das Doktrinäre einer Wertzumutung auf. Die vorgestellten formalen Basiswerte sind nicht alles, aber sie sind sehr viel, gerade auch in einem interkulturellen Dialog über Werte. Vielen Dank. Wunderschönen guten Abend.
Das war laut. Ja, schönen guten Abend von mir auch und herzlichen Dank, Klaus Wiegerling. Sie können wie immer in die Diskussion einsteigen mit unserem Referenten. Wenn Sie noch nichts auf den Nägeln brennend haben. Wie erkenne ich denn, wann ich jemanden seine Autonomie nehme, insbesondere bei jungen Menschen? Habe ich da einen Maßstab zur Hand, mit dem ich sagen kann, der Autonomiezuwachs mit dem Erwachsenenwerden, ja, der lässt sich definieren und ich kann hier eine Grenze ziehen, bei der ich weiß, hier würde ich die Autonomie verletzen.
Du machst es jetzt sehr konkret.
Ja.
Da liegt natürlich auch das Problem. Aber ich glaube, man kann durchaus darauf eine Antwort geben. Sie haben das etwas gespürt. Ich bin natürlich schon irgendwo ein Kantianer des Herzens geblieben. Also ich schließe gern auch an bestimmte kantische Vorgaben an. Wohl wissen, dass Kant nicht alles ist, aber immerhin, da ist ein interessanter Bezugspunkt.
Ziemlich eine Menge, ja.
Und ich erinnere daran, dass er einen schönen Text geschrieben hat, in seinen pädagogischen Schriften, hat sich ja mit allem Möglichen beschäftigt, wo er die Idee einer Erziehung zur Autonomie formuliert hat. Es fängt sehr interessant an. Er erzählt beispielsweise schon hygienische Verrichtungen am Säugling zur Erziehung. Das ist sehr spannend. Also würden wir jetzt nicht tun, wenn wir so, oh Gott, was hat das mit Erziehung zu tun? Nee. Das hilft schon in gewisser Weise, dass dieser Mensch jetzt erstmal in seinem physischen Dasein erhalten bleibt, aber damit eben auch sozusagen in eine verantwortbare Personalität hineinsetzt. Es geht immer darum, Leben zu erhalten, weil dieser Mensch eben auch moralisch selbstbestimmt sein kann, sich an diesem berühmten Gesetz der Vernunft zu orientieren. Und ich glaube, dass man diese Ideen Stück weit auch in unsere Zeiten übertragen kann. Es gibt Zumutbarkeiten. Ich erinnere jetzt auch an dieses Konzept der Subsidiarität, das Kant natürlich nachgeordnet ist, das uns einerseits natürlich auch entlastet. Wir bekommen bestimmte Vorgaben gemacht von Leuten, die schlicht und ergreifend mehr Erfahrung haben oder haben sollten. Aber es wird uns auch immer etwas zugemutet. Ich denke, das ist ein Geschäft wie in einer Lehrsituation. Macht man die Sache zu widerstandslos, stellt sich kein Lerneffekt ein. Baut man zu viele Widerstände ein, ist es frustrierend schlicht und ergreifend. Man lernt auch nichts. Also ich glaube, ich habe gesagt, dass diese Grundwerte, diese formalen, begrenzenden Grundwerte, Reflexionswerte sind, in dem Sinne, dass sie uns nötigen, immer wieder auf die konkrete Situation zu reflektieren, zum Beispiel als Lehrender, und dementsprechend auch nachzudenken. Was kann ich diesen Leuten in diesem Geschäft zumuten? Was überfordert sie? Es ist eine Gratwanderung, aber ich glaube, niemand, der in einer Lehrsituation steht, kann sich dieser Fragen komplett entledigen. Nebenbei erwähnt, auch in kritischer Distanznahme zu möglichen Lehrvorgaben. Auch das darf man ja mal sagen, die Politik formuliert da immer, hat sie immer gemacht, bestimmte Vorgaben, die zuweilen aber auch unsinnig sind. Also ich kenne zum Beispiel einen Lehrplan für Philosophie in einem Bundesland, da steht dann drin, also wenn jemand in der Oberstufe Philosophie oder Ethik gelehrt hat, dass er mindestens 3 große Werke Kritik der Reihenfolge, das ist auch aufgezählt, kennen sollte. Das ist völlig, völlig absurd. Also wie ich studiert habe, hat einer meiner philosophischen Lehrer, ach, wenn Sie die Kritik der reinen Vernunft gelesen haben, können Sie promovieren. Also wenn man sie wirklich gelesen hat, richtig gelesen hat, dann kann man promovieren. Also wie auch immer, also man muss dann natürlich auch immer wieder sich kritisch mit bestimmten Vorgaben auseinandersetzen. Das ist nicht immer angenehm, weil es natürlich auch auf institutionelle Widerstände stößt. Aber wie gesagt, wir sind nicht nur zum Vergnügen. Also Positionierung gehört mit Sicherheit auch hier in einen Rahmen, der in meinen Augen durch diese 3 formalen Grundwerte abgedeckt ist. Ich hoffe, dass das so einigermaßen zufriedenstellend ist.
Als hätte ich es mit meiner Frage geahnt, kommen wir auf einmal zu Problemen der Lehre. Ich glaube, meiner Beobachtung nach lässt sich diese Gratwanderung, das wäre mal ganz interessant, vielleicht so eine Geschichte unserer Interpretationen dieser Gratwanderung zu schreiben. Ich bin mir relativ sicher, dass wir vor 20, 30 Jahren zum Beispiel an solchen Orten wie diesem diesen Grat völlig anders definiert hätten. Ja, also wir haben, glaube ich, heute eher die Tendenz, die Autonomie ein wenig zu beschneiden,
ja.
Ja? Und jungen Menschen, sagen wir mal, etwas mehr vorzusetzen, ja, als das vor 30 Jahren der Fall gewesen
ist. Sehr,
also wenn ich mir überlege, wie wir hier Erstsemester begrüßen, hätte man das, ja, mit mir gemacht, in meinem ersten Semester wäre ich gleich wieder gegangen.
Ja.
Ja? So ein alberner Quatsch, ja? So eine Verkindlichung, ja, von, ja, erwachsenen Menschen.
Ja?
Aber gut, das sind vielleicht nur meine persönlichen Perspektiven. Wir hatten da eine Wortmeldung und hier eine, also, ja, Herr Jüdig. Ich wiederhole die Frage dann, ja, nochmal, ja, damit wir sie für die Aufnahme haben.
Ja.
Ja, ja.
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 Ja. Ist das deckungsgleich? Sind es drei andere Begriffe, aus denen man das herleiten kann? Oder ist es sehr unterschiedlich?
Also Sie fragen, Herr Jüdicke, nach den drei Begriffen: Würde, Autonomie, Subsidiarität. Mhm. Und ob die Entsprechungen in der katholischen Soziallehre quasi deckungsgleich sind oder ob es da Abweichungen, ja, gibt.
Also die katholische Soziallehre ist nicht 1:1 ins Grundgesetz eingeflossen. Aber es hat Spuren hinterlassen, das ist gar keine Frage. Ich glaube, dass man den Begriff der Subsidiarität am einfachsten aus dem Grundgesetz herauslesen kann. Personalität ist wirklich schon wie soll ich sagen, großem philosophischen Beigepäck zu diskutieren. Das würde wieder einen eigenen Vortrag eröffnen. Aber ich denke, Subsidiarität kann man recht einfach auch erklären. Wir müssen immer bedenken, jetzt gerade was im Grundgesetz steht, muss ja auch einfach sein. Das heißt, es muss ja in gewisser Weise von jedermann, der durchschnittlich begabt ist, verstanden werden können. Ich glaube, es ist zu verstehen. Der Begriff steht nicht wörtlich drin, aber es ist ganz klar, um was es hier geht. Und dieser Begriff spielt hier eine entscheidende Rolle. Wie gesagt, ich könnte mir jetzt auch einen Diskurs vorstellen, der von anderen Voraussetzungen an die Sache herangeht. Also auch Solidarität, was heißt das? Ich könnte natürlich auch nochmal diskutieren. Aber ich habe nun diesen Weg gewählt, glaube auch, dass er sich so, wie ich ihn gewählt habe, am einfachsten entwickeln lässt. Und ich habe das ein Stück weit auch unter dem Aspekt der Denkökonomie gemacht. Und ich glaube, dass das sozusagen der kürzeste Weg auch der Darlegung ist. Wie gesagt, man könnte es höchstwahrscheinlich auch über den Begriff der Solidarität machen, aber ich glaube, es würde länger dauern.
Sie hatten eine Frage.
Ja, bitte. Sie sind natürlich Ihre Vorstellung von den Werten im Grundgesetz aus.
Ja.
Und Sie sprechen von formalen Werten.
Ja.
Ist denn ein großer Bestandteil dieser formalen Werte auch banalerweise auch Konvention?
Ja.
Ja. Ja. Ich denke an Händeschütteln,
ja,
an soziales Verhalten.
Ja, ja.
Ja, also sind viele der Werte nicht schlichtweg konventionalisiert? Ja, sind sie nicht mehr oder minder gesellschaftliche Gesten, auf die wir uns verständigt haben?
Also das ist eine sehr interessante Frage, die Sie stellen. Und die erinnert mich natürlich auch etwas an aristotelische Vorgaben. Weil ein Aristoteles, der sagt zum Beispiel, dass man Moral auch üben kann. So wie man Fußball üben kann. Und der würde auch, sagen wir, Knicke gar nicht so weit entfernt ansiedeln von im engeren Sinne tugendhaften Verhalten. Also ich glaube auch, dass so, wie soll ich sagen, Begegnungsnormen durchaus auch schon eine ethische Qualität haben. Das ist in meinen Augen völlig klar. Aber ich bekenne, dass diese Dinge in gewisser Weise Reflexionsprozessen vorgeordnet sind. Also man erzieht, ich sage das mal so, ein Kind zu einem gewissen Anstand, ohne dass man immer endlose Begründungen gibt, weil das Kind diese Begründung auch gar noch nicht zu erfassen vermag. Ne? Also so, man stößt keine Oma um, wenn man Bahnhof schnell zum Zug gehen muss. Macht man nicht, da geht man Bogen drumherum, kann nicht so schnell. Und man achtet auf das und man achtet auf das. Ich denke, das sind Dinge, die kann man Menschen zumuten. Nebenbei erwähnt, gerade weil Sie den Knicke erwähnen, wenn man das sehr, sehr interessante Vorwort von seinem Hauptwerk liest, das ist schon sehr interessant. Da sagt er, also es geht schon in Richtung Moral. Er sagt, es vereinfacht unser Leben enorm. Also wenn wir so minimale Anstandsbedingungen erfüllen. Ja, es verschafft Sicherheit, es entlastet uns auch enorm. Wir können uns wirklich dann auch auf bestimmte Dinge konzentrieren, also weil bestimmte Animositäten von vornherein dann etwas abgefedert werden und so. Also ich würde Ihnen schon recht geben, aber wie gesagt, da müssen wir jetzt nochmal länger drüber nachdenken, dass diese Anstandsregeln, Begegnungsregeln durchaus auch ihren ethischen Begründungswert haben. Das glaube ich auch.
Manchmal wird gesagt, Konventionen dieser Art seien gesellschaftliches Schmiermittel.
Ja.
Ganz nette Metapher, denke ich, da ist was dran. Das andere, dieser Gedanke, den du auch ins Gespräch kurz gebracht hast, hat die gesamte antike Philosophie geprägt, nämlich, dass man so etwas üben kann.
Ja.
Also es gibt von Pierre Hardot dieses wunderschöne Buch Philosophie als Lebensform mit dem Untertitel Geistige Übungen in der Antike. Da zeigt er, dass die Philosophen in der Antike einen deutlich anderen Anspruch hatten, als, sagen wir mal, ab der Neuzeit spätestens zu beobachten war. Ab der Neuzeit hatte man versucht, große Systeme zu entwickeln. Die dann die Welt mehr oder minder vollständig erklären konnten. Und Hardot sagt, die antiken Philosophen waren ganz fern davon. Wir haben manchmal in der Lektüre fällt uns auf, dass ein und derselbe antike Philosoph sich in Texten massiv widerspricht. Und lange Zeit hat man sich das so erklärt, naja, die konnten halt noch nicht so gut denken. Die konnten verdammt gut denken. Warum haben die sich in ihren Texten hin und wieder widersprochen? Weil das eine geistige Übung war für die Schüler. Die Philosophen hatten Schulen und das waren Schulen des Lebens, in denen man lernte, wie man ein gutes Leben führt, und zwar in vielerlei Hinsicht. Für sich als Person sich formt, aber auch gemäß sozusagen, dass der Gesellschaft sich formt und sich einübt in die Spielregeln, die sinnvoll sind. Ja, und dazu gehören eben auch solche moralischen Spielregeln. Und die Widersprüche in den Texten sind natürlich nicht dazu da, oder Ausweis des schlechten Denkvermögens der Autoren, sondern sie sind dazu da, in Widersprüchen, in Perspektivwechseln denken zu lernen. Weil genau das einen in die Lage versetzt, Kritik zu entwickeln und zu üben und zu hinterfragen.
Ja, das ist doch die Bedeutung der Dialektik, schlicht und ergreifend.
Ja. Komplette Dialektik seit der Antike ist ein Einüben genau solcher Formen.
Ja.
Und dieses Einüben der Form hat den Sinn, sich selbst zu formen. Also sich selbst zu gestalten, ist eigentlich der ursprüngliche Gedanke gewesen, der in diesen Philosophenschulen eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Nun gut. Sie scheinen gut aufgeladen zu sein. Doch noch eine Frage.
Die Vortragsreihe heißt ja die Werte des Westens. Veranlasst wohl auch ein bisschen durch die Infragestellung durch andere Kulturen, sagen wir mal konkret Islam. Mir fällt jetzt während dem Vortrag immer wieder ein, die Kairo-Erklärung der Menschenrechte von 1994. Wie weit ist die mit dem, was Sie uns vorgetragen haben, kompatibel oder wohl nicht? Und wie gehen wir damit um?
Ja. Also Sie fragen... Ja, oder setzen voraus, diese Vortragsreihe des Westens sei, die Werte des Westens sei auch eine Selbstvergewisserung, zum Beispiel im Unterschied zu anderen Kulturen, zum Beispiel dem Islam. Ganz so akzentuiert habe ich es zwar nicht gesehen, aber wenn Sie möchten, gerne. Und Sie heben ab auf die Kairoer Erklärung der Menschenrechte 94. Wie ist das vereinbar mit den Werten, die Herr Wiegerling uns heute Abend vorgestellt hat?
Also, ich habe Sie diese Erklärung jetzt nicht so direkt vor Auge, aber wir müssen bedenken, diese Erklärung ist nicht von allen Staaten unterschrieben worden. Zum Beispiel ganz konkret, Saudi-Arabien hat es immer unter das Jungtim gesetzt. Sie erkennen diese Werte an, sofern sie mit der Scharia in Einklang zu bringen sind. Also ganz klare Prämisse. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung des Vortrages Mal habe ich da so im Netz etwas umgeguckt. Also da hat sich so viel gar nicht geändert. Es sind immer noch sehr viele Länder, die allgemeine Menschenrechtserklärung nur unter einem Jungtim anerkennen. Also so diese generelle Anerkennung, ich müsste jetzt genau gucken, welche Staaten das sind, aber ich vermute mal, dass diese Staaten vorwiegend aus der westlichen Hemisphäre sind und es sind natürlich auch Staaten, die aus der Kolonialzeit der westlichen Hemisphäre hervorgegangen sind. Wie gesagt, ich habe es einfach nicht präzise im Kopf. Also man müsste jetzt wirklich mal gucken, weil Ihre Frage auch sehr konkret war, inwieweit islamische Staaten diese Werte anerkennen. Ich kann es aus dem Stegreif einfach nicht beantworten. Aber wie gesagt, im Falle von Saudi-Arabien habe ich das gesehen, da gibt es bestimmte Einschränkungen. Das sind verschiedene.
Ja. Ja, wir haben da noch eine Wortmeldung. Ja. Da noch eine.
Ja. Erklärung der Menschenrechte und da ist ein sehr guter Artikel aus der Rechtsgrundlage.
Okay.
Also wäre es ja viel interessiert, wenn man 1964 Erklärung der Menschenrechte in Kairo,
okay.
Ist ja ein sehr guter Artikel aus der Rechtsgrundlage.
Ja, danke.
Da okay. Ich bin bei der ganz einfachen Grundlage, für viele ist die Scharia.
Ja, danke.
Also Sie verweisen.
Ja.
Sie geben einen Literaturtrip und sagen, wenn man eingibt Erklärung der Menschenrechte 64, dann stoße man auf einen Artikel in der Zeitung Die Welt 94. Sie sagen 64, 94. Ne? Da würde relativ klar erklärt werden, einfach wie das so aussieht und wer von den Staaten sich da auf die Scharia beruft. Wir hatten hier noch eine
Wortmeldung.
Ja. Na gut, also ich
Sie fragen nach den Werten und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes.
Ja. Ja. Ja, also es war Marenholz, mit dem ich darüber gesprochen habe. Und er hat das Gespräch eröffnet mit dem Zweifel an dem berühmten Wertepluralismus. Das war der Einstieg in meinem Vorwort. Da hat er gesagt, naja, wir reden immer von einer pluralistischen Gesellschaft, speziell was das Wertgefüge anbetrifft. Und er hat zu mir gesagt, wissen Sie, aus meiner Praxis als Richter, muss ich sagen, so weit her ist es mit dieser Pluralität überhaupt nicht. Er hat, ich darf das nochmal kurz in Erinnerung bringen, was ich vorhin gesagt habe, er hat gesagt, okay, es gibt, was die Strafzumessung anbetrifft, da gibt es gelegentlich Unterschiede. Ne? Da steht halt im Gesetz irgendwas drin, die Gesetze sind zum Teil noch aus dem 19. Jahrhundert und heute sieht man manches etwas anders. Zum Beispiel Gewaltdelikte werden in der Regel immer noch umständehalber milde behandelt. Umständehalber. Es wird, die Frage wird auch immer wieder gestellt, sollten wir hier nicht einfach Veränderungen vornehmen, Gewaltdelikte anders behandeln, wie zum Beispiel Eigentumsdelikte. Also die Abstände sind sehr gering, wenn überhaupt. Da hat er gesagt, naja, also da gibt es Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede in Bezug auf die Bewertung von mildernden Umständen. Aber was die Taten anbetrifft, hat er gesagt, hat er so gut wie noch nie erlebt, dass es da zu unterschiedlichen Meinungen gekommen ist. Ne? So, man reißt keiner alten Frau die Handtasche aus der Hand. Man schlägt niemanden einfach auf der Straße zusammen. Man fährt nicht stockbesoffen mit 120 Kilometer durch Konstanz. Also das ist alles doch sehr, sehr klar. Und da gibt es so gut wie nie, hat er gesagt, eine Debatte über die Bewertung der jeweiligen Vergehen. Wie gesagt, mit der Ausnahme von grundsätzlichen Dingen von weltanschaulichem Wert. Wie gesagt, Fragen der Euthanasie etwa, Fragen der Abtreibung, also Anfang und Ende des Lebens. Aber das sind Dinge, die kommen in der richterlichen Praxis, hat er gesagt, so gut wie nie vor. Das sind nur ganz grundsätzliche Dinge, die aber jetzt nichts mit dem Alltag eines Richters zu tun haben. Und das hat sich mir durchaus als verständlich eingeprägt. Das also offenbar, wir reden zwar immer von Wertepluralismus, aber ich würde sogar sagen, jetzt auch in Bezug auf Generationen, ist das keineswegs so, dass das so unterschiedlich bewertet wird.
Also doch universale Werte.
Habe ich damit noch nicht gesagt, aber ich meine, wir leben ja auch im gleichen Land. Das ist halt, ich meine, das Land hat ja immer auch eine Prägewirkung, auch auf die Leute, die jetzt kommen. Die bringen was mit, aber sie können sich auch nicht unserer Welt komplett entziehen. Selbst bei Leuten, die in irgendwelchen großstädtischen Ghettos leben, werden diese Wertkonflikte ja ruckbar in ihrem Alltag. Also ich denke da immer noch an so eine Dokumentation, die ich gesehen habe über Jugendkriminalität in Berlin. Und zum Beispiel einige Richter gesagt, es wäre überhaupt kein Problem, zum Beispiel mit der türkischen Community von Straffälligen in Kontakt zu kommen. Wäre überhaupt kein Problem, wenn man die einlädt, kommen sie. Haben nur gesagt, wer nie kommt, das sind diese libanesischen Familien. Die kommen nie, da gibt es keinen Zugang. Und da hat er gesagt, das wäre natürlich jetzt was ganz anderes. Weil diese Großfamilien, diese Clans, die sind in gewisser Weise vor 30, 40 Jahren, ich sage das jetzt mal so mit aller Vorsicht, in krimineller Absicht hierher gekommen. Da gibt es keinen Zugang. Also denen ist wurscht, was mit dem Sohn passiert. Das heißt, es ist ihm nicht wurscht. Aber der ist ein Teil von einem System, in dem er eingewoben ist. Das heißt, der Sohn ist nicht weniger kriminell wie der Papa und die Mama. Und das wäre komplett anders, zum Beispiel in der türkischen Community. Komplett anders. Aber gibt es nur wieder. Das ist jetzt so ein spezifisches Beispiel. Wird man jetzt schwerlich in Konstanz diskutieren können. Aber in Berlin kann man das diskutieren.
In Konstanz kann man weiter diskutieren, nächste Woche, über Freiheit. Wir setzen das also intensiv fort. Da wird kommen Professor Bernd Steinbring von der Hochschule Kiel und der schließt quasi mehr oder minder direkt an, wenn er den Wert der Freiheit uns vorstellen wird. Ich danke Klaus Wiegerling für seinen Vortrag, Ihnen fürs Kommen, schönen Abend, bis zum nächsten Mal.